Willkommen zu dieser gemeinsamen Betrachtung Ihrer Unterlagen. Wir werfen heute einen Blick auf Konzepte, die viele faszinieren, aber oft, naja, schwer fassbar bleiben. Aura, Seele.
Mhm. Und wie diese Ideen in bestimmten therapeutischen und spirituellen Wegen, speziell im Sufismus, verstanden werden. Im Zentrum stehen dabei die Ansätze von Dr. Khalil Kamani, die ihre Quellen beleuchten und teils mit Perspektiven wie denen von Richard Feild vergleichen.
Genau. Und unsere Aufgabe ist es, diese komplexen Vorstellungen für Sie ein wenig aufzuschlüsseln. Wir bewegen uns dabei durch Ideen von Energiefeldern, körperlichen Resonanzen, verschiedenen Bewusstseinsebenen und ja, spiritueller Psychologie.
Also es geht darum?
Es geht darum, die Verbindungen zwischen Körper, Geist und Seele nachzuzeichnen, so wie sie in den Materialien, die Sie uns gegeben haben, beschrieben werden. Okay, dann packen wir das mal an. Ich finde es ja besonders spannend, wie hier scheinbar ganz unterschiedliche Dinge zusammenkommen. Die elektromagnetische Ausstrahlung des Körpers soll was mit dem Bauchnabel zu tun haben.
Mhm, ja.
Und beides wiederum mit jahrhundertealten sufischen Weisheiten. Mal sehen, welche überraschenden Einsichten sich daraus vielleicht für Sie ergeben. Fangen wir doch mal mit der Aura an, wie Dr. Kamani sie beschreibt. Ihren Notizen nach scheint das ja deutlich mehr zu sein als nur so ein vages, esoterisches Leuchten, oder?
Das ist richtig. Für Kamani ist die Aura zunächst mal ein energetisches Phänomen, also die elektromagnetische Ausstrahlung, die jeder Körper hat. Und die ist eng verbunden mit dem Nerven- und vor allem dem Fasziensystem.
Faszien? Okay.
Er beschreibt sie aber auch als ein Feld, das darüber hinausgeht, den Körper durchdringt und umgibt, ja fast wie eine eigene Entität sozusagen.
Eine eigene Entität.
Ja. Und ein wichtiger Punkt in seinen Ausführungen ist offenbar seine therapeutische Beobachtung. Menschen können demnach spüren, wenn ihre Aura belastet oder entlastet ist. Er bringt das direkt in Verbindung mit Blockaden im autonomen Nervensystem und eben den Faszien.
Das heißt, er versucht, dieses Aura-Konzept sehr konkret an körperliche Strukturen und auch an das Erleben zu koppeln. Das macht es natürlich greifbarer. Was für eine Funktion hat diese Aura denn in seinem Modell?
Sie fungiert als eine Art Kommunikations- und Speicherfeld. Stellen Sie es sich vor wie eine sensible Hülle, die Eindrücke aufnimmt, aber auch emotionale Schwingungen, sogar Traumata, speichern kann. Und das ist ein ziemlich faszinierender Aspekt in Ihren Quellen. Sie soll nicht nur speichern, sondern auch senden und empfangen können. Kamani geht laut Ihren Unterlagen sogar so weit zu sagen, dass auch Orte oder Gegenstände eine Art Aura mit gespeicherten Erinnerungen haben könnten.
Ach wirklich?
Ja.
Die uns dann unbewusst beeinflussen?
Das würde ja bedeuten, wir senden und empfangen ständig Informationen auf einer Ebene, die uns meist gar nicht bewusst ist.
Genau. Er spricht ja von einer Sprache der Schwingung, die besonders über die Faszien läuft. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau das scheint der Kern seiner Idee zu sein. Emotionale Zustände, Freude, Angst, Stress könnten sich so über diese Felder mitteilen. Vielleicht sogar direkt von Mensch zu Mensch übertragen werden.
Okay.
Das würde erklären, warum sich Auren gegenseitig beeinflussen können. Ihre Notizen beschreiben das als Möglichkeit zur Resonanz und Harmonie, aber eben auch als Risiko der Übertragung von Stressmustern. Hier liegt wohl auch ein wichtiger Ansatzpunkt für seine therapeutische Arbeit.
Interessant. Wenn die Aura so beeinflussbar ist, wie arbeitet er dann damit? Die Unterlagen erwähnen ja konkrete Techniken.
Ja, er beschreibt verschiedene Integrationstechniken. Ein Beispiel ist das Aura-Relief. Bei einer stressbedingten Beckenverwringung, also einer körperlichen Fehlhaltung, die er mit Stress in der Aura in Verbindung bringt, soll eine Arbeit auf Distanz helfen. Der Therapeut hält dabei wohl die Hände mit etwas Abstand vor den Bauch oder Nacken des Klienten.
Ohne Berührung.
Ja, die Idee dahinter, so wie es in den Quellen dargestellt wird, scheint zu sein, dass die fokussierte Intention und Energie des Therapeuten das gestresste Energiefeld des Klienten auch ohne Berührung beruhigen kann.
Also eine Art energetische Intervention aus der Ferne, die auf eine körperliche Struktur wie das Becken wirkt.
So scheint es beschrieben zu sein, ja. Eine andere Technik ist die Nabelarbeit, die oft in Kombination mit der Aura-Arbeit zur Entspannung bei Blockaden eingesetzt wird. Da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen.
Okay.
Es gibt sogar eine mentale Aura-Release-Technik. Hier soll allein die Vorstellungskraft, etwa das gedankliche Öffnen der Hände in weiter Distanz zum Klienten, alte Belastungen im Energiefeld lösen können.
Das ist schon eine bemerkenswerte Vorstellung, dass man allein mental auf so ein Feld einwirken kann. Es geht also um sehr spezifische körperliche und mentale Techniken, um dieses Energiefeld zu regulieren.
Richtig. Der therapeutische Fokus liegt klar auf dem Lösen von Blockaden und der Selbstregulation. Eine zentrale Einsicht, die Kirmonis Ansatz laut ihren Quellen hier bietet, ist also diese enge Verknüpfung. Die Aura ist nicht nur ein abstraktes spirituelles Konzept, sondern eben ein erfahrbares Feld. Und das ist physiologisch im Nerven- und Fasziensystem verankert und kann durch gezielte Techniken beeinflusst werden.
Das ist ein guter Punkt. Aber endet es bei der Aura? Sie erwähnten ja schon, dass er sie nicht als das Ende der Fahnenstange sieht.
Genau. Ihre Notizen deuten an, dass Kermani die Aura als eine wichtige, aber eben nicht die einzige Schwingungsebene betrachtet. Er verweist auf Konzepte wie Qi oder Prana aus anderen Traditionen, die noch feinere Energien beschreiben könnten.
Ah ja.
Und er deutet auch mystische Dimensionen wie Stille und Leere an, die vielleicht jenseits der Aura liegen, aber mit ihr und dem Bewusstsein in Verbindung stehen. Das führt uns dann unweigerlich zu der Frage, wie sich die Aura in seinem Modell zum Konzept der Seele verhält.
Ja, das ist die logische nächste Frage. Beides klingt ja erstmal nach etwas Subtilem, Feinstofflichem. Wie grenzt Kermani Aura und Seele voneinander ab, laut ihren Unterlagen?
Das ist eine Kernunterscheidung in dem Material, das sie uns gegeben haben. Die Aura ist für Kermani dieses, ja, funktionale, dynamische Energiefeld. Es trägt physische und emotionale Informationen, reagiert auf innere und äußere Zustände und ist, wie gesagt, stark an körperliche Strukturen gekoppelt. Becken, Faszien, Nervensystem.
Okay.
Man könnte sagen, die Aura ist die Schnittstelle zwischen Körper und Psyche auf energetischer Ebene.
Und die Seele?
Das Seelenbewusstsein, wie er es nennt, beschreibt er als etwas tieferes Inneres. Es ist eine konstante, liebevolle Präsenz, eine Art stiller Beobachter in uns, der jenseits des rationalen Denkens existiert.
Ein stiller Beobachter?
Ja, und diese Instanz soll den Zugang zum Herzen und zu höheren Bewusstseinsebenen ermöglichen. Sie ist nicht so reaktiv und veränderlich wie die Aura, sondern eher eine stabile Essenz.
Okay, wenn ich das richtig zusammenfasse, basierend auf Ihren Quellen. Die Aura ist wie eine dynamische, körpernahe Hülle, die unsere täglichen Erfahrungen und Emotionen widerspiegelt und speichert.
Mhm.
Während die Seele eine tiefere, unveränderliche Beobachterinstanz ist, die uns mit etwas Größerem verbindet.
Das trifft es gut. Eine Tabelle in Ihren Notizen stellt das ja gegenüber. Die Aura ist für den Austausch und die Speicherung emotionaler Schwingungen zuständig und wird über körpernahe Techniken beeinflusst und wahrgenommen.
Ja.
Das Seelenbewusstsein dient der Beobachtung, der Verbindung zu höheren Ebenen und wird eher durch innere Praktiken wie Meditation oder Bewusstseinsarbeit erfahren.
Verstehe.
Therapeutisch zielt die Arbeit an der Aura auf Stressabbau und das Lösen von Traumafolgen, während die Verbindung zur Seele zu innerer Ruhe, Zentrierung und einem Gefühl von Sinn führen soll.
Das leuchtet ein, aber gibt es eine Verbindung zwischen den beiden? Kann die Arbeit an dieser eher körpernahen Aura helfen, diese tiefere Seelenebene zu erreichen?
Das scheint ein zentraler Punkt in Kermanis Ansatz zu sein, so wie er in ihren Quellen dargestellt wird. Er argumentiert, dass eine harmonisierte, von Blockaden befreite Aura den Zugang zum Seelenbewusstsein erleichtern, ja sogar erst ermöglichen kann.
Aha.
Wenn das in vegetative Nervensystem durch Techniken wie Aura Relief oder Nabelarbeit beruhigt wird, entsteht demnach innerer Raum. Der Lärm des Alltagsbewusstseins und der körperlichen Anspannung tritt zurück, und die subtilere Wahrnehmung der Seele kann in den Vordergrund treten.
Die Aura als eine Art Türöffner zur Seele sozusagen?
Genau das legt der Satz nahe, den Sie in den Unterlagen finden. Salutogenese durch Aura und Nabelarbeit als Tür zur Seelenverbindung und innerer Zentrierung. Die Arbeit an der Aura dient also nicht nur der körperlichen Entspannung und dem Stressabbau, sondern kann, so die Sichtweise hier, die Seele befreien und den Weg ins Herz ebnen.
Interessant.
Hier zeigt sich eine weitere wichtige Einsicht aus Kermanis Modell. Körperliche und energetische Arbeit wird nicht als Selbstzweck gesehen, sondern als Mittel, um tiefere Bewusstseinsschichten zu erschließen.
Das bringt uns zu einem weiteren Kernstück Ihrer Unterlagen, die Verbindung zum Sufismus, besonders bei der Nabelarbeit. Kermani verwendet ja Begriffe wie Nafs, Naf, Nafas und Ruh. Was bedeuten die in seinem Kontext?
Ja, hier wird es wirklich vielschichtig. Denn Kermani scheint eine Brücke zwischen moderner Körpertherapie und traditioneller sufischer Spiritualität zu schlagen. Nafs ist im Sufismus ein zentraler Begriff, der oft mit der Triebseele, dem Ego oder dem niederen Selbst übersetzt wird.
Okay, das Ego.
Also dem Teil von uns, der von Begierden und Instinkten gesteuert wird.
Laut ihren Quellen lokalisiert Kermani diese Nafs im Bauchbereich.
Im Bauch?
Ja.
Naf ist schlicht das persische Wort für Nabel und Nafas bedeutet Atem. Die Ru hingegen steht für den göttlichen Geist oder die höhere Seele, das, was Gott laut Koran in den Menschen eingehaucht hat. Diese Ru verbindet Kermani primär mit dem Herzen.
Mit dem Herzen, okay.
Was sich seiner Ansicht nach manchmal sogar in einem leuchtenden Blick zeigen kann.
Das klingt ja fast wie eine Art spirituelle Landkarte des Körpers. Der Bauch als Sitz des Egos, das Herz als Sitz der höheren Seele und der Nabel und der Atem als verbindende Elemente?
So scheint er es darzustellen, ja? Die Reinigung der Nafs, also die Läuterung des Egos, soll demnach durch eine bewusste Verbindung von Atem, Nafas, mit dem Bauchzentrum, Naf, dem Nabel und dem Herzen erfolgen.
Und wie?
Das wird idealerweise von spiritueller Praxis begleitet, wie dem Erinnern an das Göttliche. Ihre Notizen erwähnen hier die persischen Worte Khoda, Gott und Chod, das Selbst.
Khoda und Chod.
Der Nabel wird so zu einem zentralen Punkt für Heilung und spirituelle Entwicklung. Es geht darum, das Selbst, Chod, zu verfeinern, damit es seine göttliche Herkunft, Khoda, besser widerspiegeln kann.
Und wie soll diese Verfeinerung praktisch geschehen?
Die Quellen nennen hier Praktiken, die an sufische Übungen erinnern. Ständiges Erinnern an das Göttliche, vielleicht durch die Wiederholung bestimmter Namen oder Qualitäten, die Kultivierung von Haltungen wie Dankbarkeit und Ehrfurcht.
Mhm.
Wichtig dabei ist laut Kermani aber immer die Verbindung zum Körperbewusstsein und einem ruhigen Geist, der durch Konzentration auf den Atem, das Herz oder eben das Bauchzentrum erreicht wird.
Das ist eine sehr spezifische Interpretation und Anwendung dieser Sufi-Begriffe. Wie passt das zur klassischen Sufi-Psychologie? Und wie unterscheidet es sich von anderen modernen Lehrern, die sich auf den Sufismus beziehen, wie Richard Feld, der ja auch in ihren Quellen vorkommt?
Das ist ein wichtiger Punkt. Die klassische Sufi-Psychologie, wie sie auch in ihren Notizen angedeutet wird, ist oft noch differenzierter. Die Nafs wird dort nicht nur im Bauch lokalisiert, sondern als eine psychische Instanz verstanden, die verschiedene Entwicklungsstufen durchläuft.
Ah, okay.
Von der befehlenden Seele, Nafs al-Amara, die ganz den Begierden folgt, bis zur friedvollen Seele, Nafs al-Mutmaina, die im Einklang mit dem Göttlichen ist. Das Ziel ist die Taskia an-Nafs, die Läuterung der Seele.
Läuterung der Seele.
Genau. Die Ru ist der reine, unsterbliche, göttliche Geist. Entscheidend ist das Herz, Kalb, das als Ort der Transformation zwischen Nafs und Ruh gilt. Das Wort Kalb selbst bedeutet sich wenden, sich drehen, was diese Dynamik andeutet. Es wird durch Praktiken wie Sikr, das Gedenken Gottes, gereinigt.
Und der Verstand?
Der Verstand, Akl, ist dabei ein Werkzeug, das helfen kann, die Nafs zu disziplinieren, aber nicht die höchste Instanz ist.
Also ein komplexes System von inneren Kräften und Entwicklungswegen. Und wie positioniert sich Richard Feld dazu, laut Ihren Materialien?
Richard Feld, so wie er in Ihren Notizen beschrieben wird, scheint dieses traditionelle Modell stark zu vereinfachen und in eine universellere, psychologischere Sprache zu übersetzen.
Wie meinst du das?
Ah ja. Statt von der Nafs als einer zu bekämpfenden Kraft spricht er eher von Ego-Mustern, Konditionierungen oder Persönlichkeitsstrukturen, die man durch Bewusstheit erkennen und durch Herzöffnung loslassen kann. Es geht weniger um einen Kampf als um eine Transformation.
Mhm. Loslassen statt kämpfen.
Genau. Die Ruh ersetzt er vielleicht eher mit Begriffen wie inneres Licht oder wahre Essenz, die immer schon da ist und zugänglich wird, wenn die Ego-Muster durchschaut werden.
Und der Fokus seiner Arbeit liegt wo?
Ganz klar auf dem Herzen, dem Kalb. Das Herz ist für Fayyid der wahre Lehrer, der Ort direkter Erfahrung und Verbindung. Der Zugang erfolgt über Präsenz im Hier und Jetzt, bewussten Atem und eine Haltung der Hingabe. Seine Praktiken, Atemübungen, Herzfokus, manchmal auch Musik oder Bewegung, ähneln zwar oft sufischen Übungen, werden aber, laut den Quellen, weniger dogmatisch und eher erfahrungsorientiert vermittelt. Zugänglich auch für Menschen ohne spezifisch islamischen Hintergrund.
Wenn ich also versuche, die Perspektiven aus Ihren Quellen zu bündeln, Kermani nimmt spezifische Sufi-Begriffe, verortet sie quasi körperlich-energetisch, Nafs im Bauch, Ruh im Herz.
Genau.
Und nutzt den Nabel als zentralen Arbeitspunkt für seinen therapeutischen Ansatz. Feilt hingegen verwendet ähnliche Konzepte eher als universelle Metaphern für einen psychologisch-spirituellen Weg der Transformation.
Ja.
Bei dem das Herz das absolute Zentrum ist und es mehr um das Loslassen von Mustern geht als um den Kampf mit dem niederen Selbst. Ist das eine treffende Gegenüberstellung dessen, was Ihre Materialien nahelegen?
Das fasst die Essenz der dargestellten Unterschiede gut zusammen, ja? Beide Kermani und Feilt betonen die Bedeutung des Bewusstseins und des Herzens. Aber der Zugangsweg und die Rahmung unterscheiden sich doch deutlich.
Mhm.
Hier die körpertherapeutische Integration mit dem Nabel als operativen Zentrum für die Ego-Läuterung, dort der eher universell psychologische Weg der Herzöffnung, der das Ego als Muster versteht, das transformiert statt bekämpft werden soll.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf Kermanis Verständnis der Seele zurückkommen. Er unterscheidet ja drei Bewusstseinsebenen, wie Ihre Notizen festhalten.
Richtig. Er beschreibt ein Ich-Bewusstsein, das ist unser alltägliches Denken, unser Ego, unsere Identifikation mit Rollen und Gedanken. Dann das Seelenbewusstsein, diese tiefere, konstante, liebevolle Beobachterinstanz, von der wir sprachen.
Ja, der stille Beobachter.
Und darüber hinaus deutet er noch ein höheres kosmisches oder göttliches Bewusstsein an, eine Ebene universeller Liebe und Schöpfungskraft, mit der das Seelenbewusstsein verbunden ist.
Und dieses Seelenbewusstsein, was charakterisiert es noch genauer? Ist es etwas, das wir entwickeln müssen oder ist es immer da?
Laut Kermanis Beschreibung in ihren Unterlagen ist es eine konstante Instanz, die uns von Anfang an begleitet, unabhängig von Zeit und Raum. Er erwähnt, dass es besonders im Mutterleib und kurz nach der Geburt dominant ist.
Ach so.
Er beschreibt diesen Zustand als geschützt, verbindlich, intuitiv, bevor sich dann das Ich-Bewusstsein stärker ausbildet und in den Vordergrund tritt. Es ist also immer da, aber der Zugang kann, naja, verschüttet sein.
Und wie finden wir diesen Zugang wieder?
Kermani nennt hier klassische Wege wie Meditation und Gebet, die das Tor zum Herzen öffnen sollen, wodurch die Verbindung zum Seelenbewusstsein wieder spürbar wird.
Okay.
Interessant ist aber auch ein anderer Punkt, der in ihren Quellen erwähnt wird. Gerade schwierige Erfahrungen wie Schmerz, Krankheit oder Schicksalsschläge können paradoxerweise helfen.
Wie das?
Sie können uns aus der Fixierung auf das Ich-Bewusstsein und unsere alltäglichen Sorgen herausreißen und uns sozusagen zurückwerfen auf diese tiefere Seelenebene, uns wieder in Kontakt mit dem Herzen bringen.
Das ist ein tröstlicher Gedanke, dass selbst in schwierigen Zeiten eine Tür zu etwas Tieferem aufgehen kann. So. Wenn wir nun versuchen, die Fäden aus dieser Erkundung Ihrer Quellen zusammenzuführen, was sind die Kernpunkte, die wir mitnehmen können?
Also wir haben gesehen, wie Dr. Kermani ein ziemlich differenziertes Modell von Aura und Seele entwirft. Die Aura als ein körpernahes Energiefeld, eng verknüpft mit Nerven, Faszien und Emotionen und auch beeinflussbar durch spezifische Techniken.
Mhm.
Die Seele als eine tiefere, konstante Bewusstseinsebene, die beobachtet und verbindet. Und ein wichtiger Aspekt ist die Idee, dass die Arbeit an der Aura den Zugang zur Seele erleichtern kann.
Und wir haben beleuchtet, wie er dabei auf Konzepte und Begriffe aus dem Sufismus zurückgreift, diese aber auf seine Weise körperlich-energetisch interpretiert und den Nabel als zentralen Punkt hervorhebt.
Genau.
Das unterscheidet sich von klassischeren Sufi-Modellen und auch von universelleren Ansätzen wie dem von Richard Feilt, der laut ihren Quellen das Herz als primären Ort der Transformation sieht und die Sufi-Konzepte eher psychologisch deutet.
Der rote Faden, der sich durch all diese Perspektiven in ihren Materialien zieht, ist die enge Verflechtung von Körper, Energie, Emotionen und Spiritualität. Die Arbeit auf einer Ebene, sei es nun sehr körperlich an der Aura, energetisch am Nabel oder mehr bewusstseinsmäßig am Herzen, scheint in diesen Modellen immer das Potenzial zu haben, auch die anderen Ebenen zu beeinflussen und uns zu mehr Balance, innerer Ruhe und einer tieferen Verbindung zu uns selbst und vielleicht auch zu etwas Größerem zu führen.
Das bringt uns zu einem letzten Gedanken, den Sie vielleicht aus dieser Beschäftigung mit Ihren Quellen mitnehmen möchten. Wenn es zutrifft, was Kermani hier beschreibt, dass unser Körper und sein Energiefeld tatsächlich emotionale Informationen speichern und sogar nonverbal mit anderen Feldern kommunizieren,
dann stellt sich die Frage, wie stark prägt diese ständige, meist unbewusste energetische Interaktion unser tägliches Erleben, unsere Stimmungen, unsere Beziehungen?
Ja, eine gute Frage.
Und welche neuen Möglichkeiten könnten sich eröffnen für unser Wohlbefinden, für unsere Beziehungen, vielleicht sogar für Heilungsprozesse, wenn wir lernen würden, bewusster mit diesen subtilen energetischen und emotionalen Resonanzen umzugehen, so wie es die hier beschriebenen therapeutischen und spirituellen Ansätze andeuten?
Ein Gedanke, der zum Weiterforschen einlädt. Das war unsere heutige gemeinsame Betrachtung Ihrer Unterlagen zu Aura, Seele und sufischen Perspektiven. Bis zum nächsten Mal.